Deutschlandfunk, Kultur heute.
Freund und Feind waren in der DDR klar benannt. Befreundet war man mit den sozialistischen Bruderländern. Der Feind saß im kapitalistischen Westen. Als die Mauer fiel und das ganze Ausmaß von Spitzelei und Verfolgung der DDR-Staatssicherheit gegen den Feind im Inneren offenbar wurde, merkten viele, der Feind war mein Nachbar, mein Chef oder mein bester Freund. Die Einsicht in die Stasi-Akten lieferten schmerzhafte Erkenntnisse. Die Dokumente enttarnten bisherige Freunde als Verräter. Mit der ehemaligen Beauftragten für die Stasi-Unterlagen und Leiterin der gleichnamigen Behörde, Marianne Birtler, habe ich über diesen Feind zwischen den Aktendeckeln gesprochen. Sie war ja selbst Bürgerrechtlerin in der DDR und also Oppositionelle. Ich habe sie gefragt, wie sie auf dieses gesamte Feld blickt.
Ich habe natürlich durch diese Aufgabe noch mal eine sehr viel tiefere Einsicht bekommen in die Arbeit dieses Dienstleisters. Denn da gibt es ja schon so die ersten Verständnisprobleme. Der eigentliche Gegner des Volkes war ja die SED und die Staatssicherheit war, wenn Sie so wollen, der wichtigste Dienstleister. Mhm. Die Staatssicherheit hatte ja die Aufgabe, die Macht der Partei gegen alle tatsächlichen und vermuteten Feinde zu schützen.
Wie war das, als die Menschen erfuhren, dass ihre nächsten und vielleicht sogar besten Freunde eben zum Verräter wurden?
Ja, bei den einen hat es lange gehegte Vermutungen bestätigt. Also das war ja eigentlich auch immer, insbesondere wenn man politisch aktiv war, war das ein gegenwärtiges Thema. Die hören mit, sodass man sagen kann, für viele bestätigten sich ihre Befürchtungen. Andere haben auch böse Überraschungen erlebt, weil damit natürlich auch Fantasien geweckt wurden und Ängste und Misstrauen, war es sehr gut, dass wir ein Instrument in der Hand hatten, was entweder Befürchtungen bestätigt hat oder auch entkräftet hat. Also diese Möglichkeit der Einsicht in die Unterlagen, in die Archive der Staatssicherheit hat nicht nur böse Befürchtungen bestätigt, sondern in vielen Fällen auch entlastet.
Die Bürgerrechtsbewegung, die Kirche, aber auch viele Schriftsteller, Künstlerinnen, systemkritischen Intellektuellen standen im Fokus. Dieser kulturelle Raum ist ja was anderes als eine Geschäftsbeziehung oder so ein Angestelltenverhältnis. Ist ein Verrat der Freundschaft auf diese Weise vielleicht deshalb auch besonders schmerzhaft? Oder wusste man in der DDR, wie Sie es ja gerade auch gesagt haben, dass die Stasi überall ist, auch am Telefon mithört oder eben versucht, die Opposition zu unterwandern oder Einzelne sogar zu zersetzen?
Ja, das war ja zugleich auch ein beabsichtigtes Ziel der Staatssicherheit, so dieses Gefühl von Kontrolle bei den Leuten wachzuhalten. Wenn man später fragt nach dem Volumen der Stasi-Arbeit, wie viele Menschen haben denn eigentlich für die Stasi gearbeitet, sind die Schätzungen meistens viel höher als die Realität, weil die Stasi eben das Gefühl verbreitet hat, ihr seid immer unter Kontrolle, wir hören euch, wir sehen euch, wir beobachten euch. Das war kein Nebenprodukt, das war auch ein Ziel dieser Observierung.
Wie hoch war denn die Zahl im Vergleich zu dem, was man immer gedacht hat?
Ja, ich habe ganz oft, wenn ich Vorträge gehalten habe, habe ich immer erst mal schätzen lassen. Was glauben Sie denn, wie viel Prozent der DDR-Bevölkerung für die Stasi gearbeitet haben? Und viele waren dann überaus erstaunt, wenn ich sagte, dass 1,8% der Bevölkerung hauptamtlich oder nebenamtlich für die Staatssicherheit gearbeitet haben. Man entwickelt ja dann auch, wenn man Dinge nicht genau weiß, immer Fantasien.
Wenn Sie auf diese Geschichte zurückblicken, auch auf Ihre Tätigkeit als Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde, auch auf mögliche gesellschaftliche Kontinuitäten, über die wir heute diskutieren, also Stichwort Lust am autoritären Staat, was für Nachwirkungen haben diese Informationen aus den Stasi-Akten in der Gesellschaft? Was wissen Sie heute darüber?
Also man muss mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Inzwischen haben weit über 3,5 Millionen Menschen einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Und allein das gibt ja schon her, dass es viel mehr ist als so eine private Erfahrung. Jeder, der so einen Antrag stellt, spricht ja darüber mit Menschen oder erzählt ja den Kollegen, du, ich habe jetzt hier eine Antwort von denen bekommen und ich soll noch warten. Das heißt, jede Akteneinsicht ist auch ein Impuls, sich diesem Thema Vergangenheit zu stellen. Also sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, aus Neugier oder weil man tiefe Verletzungen erlitten hat. Das heißt, das ist auch ein großer Beitrag dafür, die Vergangenheit nicht zu beschweigen. Also ich denke, dass die Öffnung der Akten ein wichtiger Beitrag dazu waren, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Für viele hatte das natürlich noch eine ganz andere Dimension. Sie haben endlich erfahren, warum sie im Beruf nicht weiterkamen oder warum sie im Gefängnis waren oder auch wer sie verraten hat. Das sind ja häufig quälende Fragen gewesen, die dann aufgelöst werden konnten. Und das, was häufig auch vergessen wird, ist, dass wir mithilfe der Akten Menschen helfen können, die zu Unrecht der Stasi Mitarbeit bezichtigt werden. Bis heute ist das manchmal so, dass wenn man Menschen diffamieren will oder auch als eine Form des Mobbing, der hat früher mit der Stasi zusammengearbeitet. Also wir haben häufig auch dort, wo das Misstrauen gar nicht berechtigt war, Klarheit herstellen können. Natürlich gab es das auch umgekehrt, diese Erfahrung, dass man plötzlich jemand in den Akten entdeckt hat, der einen nach Strich und Faden verraten hat. Das waren ja dann bittere Erkenntnisse, insbesondere wenn das Menschen waren, die einem sehr nahe standen.
Ich möchte noch mal auf die Kultur im Besonderen kommen, zur zweifelhaften Berühmtheit in Hinsicht Stasi-Mitarbeit ist ja Sascha Andersson geworden, in der DDR so eine Art Idol, Punksänger, Lebenskünstler, der auch viel, wirklich viel getan hat, um die Freiräume, die es gab, dann auch voll auszunutzen. Aber 1986 hat er die DDR in Richtung Westdeutschland verlassen und Anfang der 90er Jahre wurde er als Spitzel enttarnt. Es gibt eine Filmdokumentation über ihn, die sogar auf der Berlinale lief. Spielte denn die Künstlerbohème für die Stasi eine besonders wichtige Rolle als potenzieller Staatsfeind im Inneren?
Ja, für die Staatssicherheit waren alle Bereiche innerhalb der Gesellschaft besonders interessant, in der sie, ich sag das mal in Anführungsstrichen, Feinde witterte. Also Menschen, die der SED gegenüber nicht nur misstrauisch waren, sondern vielleicht auch was daraus gemacht haben. Diese Bedenken, die Auseinandersetzung öffentlich gemacht haben oder Bilder gemalt haben. Also das war ein interessanter Bereich für die Stasi, deswegen gab es da auch besonders viele Informanten. Es gab auch andere Bereiche, beispielsweise sensible Bereiche in der Wirtschaft oder dort, wo es sehr viel Kontakt mit Westdeutschen gab oder internationalem Publikum in der Wissenschaft zum Beispiel. Also es gab ganz bestimmte Bereiche, die für die Staatssicherheit von besonderem Interesse waren, weil sie dort Feinde und Verrat fürchteten. Und da war dann natürlich die Zahl auch der Abhöraktionen oder auch der informellen Zuträger besonders hoch.
Ich habe die Dokumentation auch erwähnt, weil dieser Film Andersson noch in anderer Hinsicht zu unserem Thema Freund und Feind passt, nämlich weil dort einzige Weggefährten zu Wort kommen, die diesen Verrat offensichtlich erklärlich fanden oder zu verstehen versuchten oder auch zu verzeihen versuchten. Ist das in Ihren Augen auch, gehört das in Ihren Augen auch zum Prozess innerhalb eines historischen Kontinuums, wie jetzt die Geschichte der DDR dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich eine ganz normale Reaktion, wenn man von einem Menschen sehr enttäuscht wurde, dass man dann nicht nur wütend ist oder traurig, sondern auch versucht, dahinter zu kommen, warum eigentlich? Warum hat er mich verraten? Und das haben viele dann auch versucht, manchmal auch mit direkten Gesprächen oder mit Gesprächen über diese Person. Und das Bedürfnis, irgendwann mal zu sagen, das ist jetzt für mich erledigt und ich will mit dir wieder normal umgehen, das ist ja etwas sehr Menschliches. Und manchmal wurde das möglich, in vielen Fällen aber auch nicht, weil sich die jeweiligen Verräterinnen oder Verräter dann auch so einer Konfrontation entzogen haben. Aber dort, wo es funktioniert hat, dort habe ich oft auch von sehr guten Erfahrungen gehört, dass man das wirklich, wenn beide Seiten offen waren, dass man das dann wirklich irgendwann hinter sich lassen konnte. Im Fall Sascha Andersson war das wohl weniger so. Er hat ja auch versucht, das irgendwie zu verdrehen, entweder abzustreiten oder zu verdrehen oder meinte, dass er es eigentlich gut gemeint hat mit den Künstlern, die er verraten hat. Also zu so einem erhofften Neuanfang kann es eigentlich nur kommen, wenn die betreffende Person offen war und auch selber einen Neuanfang möchte und dafür bereit ist, auch die Schmerzen über eigenes Versagen zu akzeptieren. Sonst wird das nichts.
Marianne Birtler war das, die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen über den Feind zwischen den Aktendeckeln. Die Leitungsqualität bitten wir zu entschuldigen.